nennt sich in Deutschland ja die sogenannte Grundbildung oder Basisbildung. Die müssen, das sind ja drei Elemente. Könnt ihr mir die mal eben aufzählen? Hassan? Was macht man in der Schule? Was lernt man in der Grundschule? Das ist also ein anderes Wort, das wäre
Rechnen.
Rechnen. Das ist das eine. Was ist das zweite? Wie bitte? Schreiben. Gut. Und zum Schreiben gehört auch noch das dritte. Daniel. Lernen, ja, das gehört damit rein. Aber zum Schreiben gehört auch, wenn ich ein Buch aufschlage, dann mache ich was? Was, Mathe? Jeremy. Lesen, genau. Das sind die drei, das sind die Grundformen. Und dann gibt es ja noch eine vierte Sache. Das funktioniert nämlich nur dann, wenn ich diese vierte Sache mache. Und da hast du eben, Daniel, da hast du richtig guten Tipp gegeben. Das ist nämlich das Lernen, das Zuhören. Ich habe uns mal was mitgebracht. Das möchte ich euch mal zeigen. Wir steigen schon sozusagen gleich in Unterricht ein. Bei euch gibt es ja noch kein Erdkunde, da gibt es dieses, das nennt sich das ja Sachkunde in der Grundschule. Heißt, stimmt auch so, ne? Heißt auch immer noch Sachkunde. So. Und mich hat das Fach immer besonders interessiert. Und nun müsste hier eigentlich was passieren. Das ist aber erstmal das. So. Ich gebe zu, das ist nicht ganz Erdkunde, das ist mehr Städtekunde. Aber vielleicht könnt ihr mal diese Bilder euch jetzt mal angucken und mal überlegen, ob Gott das so sieht, wie ihr das auf den Bildern seht. Da bin ich mal gespannt. Also, und dann ist die zweite Frage, wo ist das? Vielleicht wisst ihr das ja auch. Wo könnte das sein? Das ist das erste Bild. Das ist das zweite Bild. Oh, abgefahrener Bau, hä? Das ist das dritte Bild. Was murmelt ihr so? Wie bitte? Ihr beratet, ja, das ist ein Berater. So, also, ihr könnt hier schon mal sehen, das muss also aus irgendeinem noch höheren Gebäude aufgenommen worden sein. Hat eine Idee, wo das sein kann? Na, macht mal Vorschläge, wo könnte das sein? Ich meine, wenn ihr euch die Gegend so anguckt, das ist ja nicht alles so besonders grün. Ne? Also könnte das vielleicht sein. Wüste ist schon ein gutes Beispiel, ja? Geht es noch ein bisschen genauer? Ich zeige euch das hier. Habt ihr das schon mal gesehen? Hassan. Wow, der junge Mann war schon mal da. In der Tat. Das ist im Moment das höchste Gebäude der Welt, das Burj Khalifa in Dubai mit Höhe 828 Meter. Und die Fotos, die ihr eben gesehen habt, die sind allerdings von etwas niedriger aufgenommen, aber aus diesem Gebäude. Nun gucken wir mal weiter. Es war ein bisschen diesig an dem Tag, gebe ich zu. Ist das auch noch Dubai? Hassan, du hast recht, das ist nicht Dubai, das stimmt. Wo könnte das wohl sein? Und da gibt's, in dieser Stadt gibt es auch so abgefahrene Bauten. Guckt euch das mal an da. Auch so ein ganz ausgefallenes Bauwerk. Und natürlich sind diese Bilder auch von einem Gebäude aufgenommen, und zwar von diesem hier. Habt ihr das schon mal gesehen? Das sieht aus wie so eine Raumstation. Eine Idee, was das ist? Was für ein Gebäude das sein könnte? Clemens. Das ist ein Haus, richtig? Aber ein besonders großes Haus. Ich werde es euch verraten. Das ist ein bisschen schwierig. Kommt man auch nicht häufig, so häufig hin. Das ist das sogenannte Marina Bay Hotel in Clemens. Hoi, woher weißt du das denn? Wer hat das gesagt? Klasse, ja. In Singapur. Das ist ein Hotel, das ist höher, nur zur Info, das ist höher als der Eiffelturm. 340 Meter hoch. Und da oben auf dieser Plattform ist eine Plattform, da kann man dann eben Bilder schießen. So, aber Bilder sind ja schön und gut. Aber die Frage ist ja, was sieht Gott das genauso, wie wir das gesehen haben? Wie stellen wir uns das vor, wenn Gott auf die Erde blickt und sich seine Schöpfung so ansieht? Könnt ihr euch vorstellen, dass das so läuft? Clemens? Wenn dann was? Live. Ja, also ich behaupte mal, Gott hat einen ganz anderen Blick auf die Erde. Wir Menschen fahren auf irgendein Gebäude, schießen Fotos und haben einen riesen Horizont. Das kann man sich vielleicht so vorstellen, wie Gott diesen Horizont auch hat. Aber Gott achtet auf etwas völlig anderes als wir. Wir sind beeindruckt von der Weite. Und Gott guckt von oben auf etwas ganz Geringes, auf ein Detail, auf ein ganz, ganz wesentliches Detail. Wisst ihr, welches Detail das ist? Das Detail, was Gott im Blick hat. Die Menschen, richtig. Gott hat dich und mich im Blick. Und da gibt es in der Bibel einen total schönen Text, wo ein Mensch das beschreibt, wie Gott ihn sieht. Das ist der Psalm 91. Und da gucken wir gleich genauer drauf. Dieser Psalm ist verfasst von einem Mann, wir wissen seinen Namen nicht. Wenn wir die Bibel gucken und gucken und würden jetzt diesen Psalm uns angucken, ich habe sie hier vor mir liegen, dann werden wir sehen, da steht kein Name dabei. Das ist auch gar nicht schlimm, weil es geht nicht um den Namen, sondern es geht um das, was er geschrieben hat. Gucken wir uns mal an, was er da schreibt. Psalm 91, die Verse 1 und 2. Übersetzt aus der Hoffnung für alle. Sonst bin ich ja immer ein Luther-Fan, aber in diesem Fall habe ich mal eine andere Übersetzung genommen, damit ihr Kiddies auch, sagen wir mal, mehr versteht, was da eigentlich steht. Und jetzt geht es ein bisschen ums Lesen. Also die, die schon in der zweiten Klasse sind, können das, und die, die in der ersten Klasse sind, die müssen jetzt noch ein bisschen zuhören und die kommen da irgendwann auch hin. Da steht, und das schreibt jetzt dieser Mann, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, den Allmächtigen, Ruhe finden. In einer anderen Übersetzung, in der Luther-Übersetzung, würde da jetzt stehen, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, also der Schirm, der alles umspannt, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei dem Allmächtigen Ruhe finden. Das ist etwas, das hat er herausgefunden. Und er geht noch weiter. Er sagt, bei dir finde ich Zuflucht. Du schützt mich wie eine Burg. Mein Gott, dir vertraue ich. Wer von den ABC-Schützen, die gerade da waren, kommt mal eben nach vorne. Wer mag mal nach vorne kommen? Hassan, kommst du mal eben? Der Mann, der das geschrieben hat, der hatte gesagt, meinem Gott, dem vertraue ich. Wem vertraust du? Dreh dich mal dahin. Wem würdest du vertrauen? Gibt es einen Menschen, den du vertraust? Ja. Ja, und wer ist das? Meine Mutter. Deiner Mama vertraust du. Ganz genau. Vielen Dank, das war schon. Klasse, setz dich. Vertrauen. Du vertraust deiner Mama? Und dieser Psalmist, dieser Mann, der das geschrieben hat, der geht sogar noch weiter und sagt, ich vertraue meinem Gott. Und jetzt ist das mit dem Vertrauen ja so eine Sache. Hassan, das sage ich dich jetzt lieber nicht. Da kann ich jetzt die älteren Kinder fragen oder uns Erwachsene. Ich behaupte mal, wir alle vertrauen irgendwelchen Menschen und wir haben vor allem unseren Eltern oder wir vertrauen unseren Eltern. Ist das Vertrauen schon mal in irgendeiner Form enttäuscht worden? Oder habt ihr Erwartungen gehabt, die nicht erfüllt worden sind? Ist da irgendetwas nicht so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Jawohl, ihr sollt das, braucht euch nicht melden. Aber ich denke, wenn wir so darüber nachdenken und wenn ich so an meine Situation denke, wenn jetzt meine Kinder hier wären, die sind nun in weit, weit weg, können das jetzt nicht hören, aber wenn die hier wären, dann würden die sagen, Papa, ja, wir vertrauen dir schon, aber da gab es schon ein paar Dinge, fanden wir nicht gut. Haben wir mehr von dir erwartet, hast nicht erfüllt, wie auch immer. Kann vorkommen, ist eine menschliche Situation und das ist der Punkt, wenn ihr Hassan, das wünsche ich, das glaube ich jetzt nicht, dass das deine Mama macht, aber wenn ihr mit anderen Menschen zu tun habt, denen ihr vertraut, zum Beispiel Schulkameraden, Freunde, irgendwelche Nachbarn oder Menschen, mit denen ihr irgendwie zu tun habt, die werden euch irgendwie vielleicht auch mal enttäuschen. Den vertraut ihr, weil ihr sie gerne mögt, weil die euch auch mögen, aber es kommt ein Punkt, da klappt das auf einmal nicht mehr. So, und jetzt gucken wir mal wieder auf den Text. Dieser Mensch sagt also, mein Gott, dir vertraue ich, bei dir finde ich Zuflucht und du schützt mich wie eine Burg. Der Gottesdienst ist hier überschrieben mit dem Rundum-Sorglos-Paket. Und das ist das Rundum-Sorglos-Paket, was da steht. Und Hassan, das habe ich eben bei dir mitgekriegt, entschuldige, dass ich dich jetzt gerade mal so ein bisschen im Fokus habe, aber genau dieser Vers, den hat eben die Marianne über dich als Segen ausgesprochen. Und da liegt eine ungeheure Kraft drin, ihr Lieben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das jetzt nochmal gemeinsam angucken. Psalm 91, also in der Mitte des Psalmes, da steht jetzt, denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich beschützen, wohin du auch gehst. Wow. Und dann geht es weiter. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Tja, rundum sorglos. Könnten wir eigentlich sagen, klasse, dann kann mir ja nichts passieren, alles läuft wunderbar, Welt ist in Ordnung. Aber dieses Wort gilt auch dann, wenn vielleicht die Dinge nicht so optimal laufen. Da laufen Dinge schief. Da laufen die Dinge nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und ihr meine ABC-Schützen, ihr startet jetzt mit der Schule. Und da sieht das noch alles rosa-rot aus, ihr freut euch drauf und seid gespannt. Wenn ich jetzt die Zweitklässler frage, die jetzt wegen mir in die zweite Klasse gekommen sind, oder vielleicht die Dritt- oder Viertklässler, die noch weiter gehen, oder vielleicht sogar welche, die noch weiter in der Schule sind, die würden vielleicht denken, naja, das Zeugnis war nicht so berauschend, die Arbeiten liefen nicht so doll, ich komme mit dem einen oder anderen Schulkameraden nicht so richtig zurecht, vielleicht habe ich auch ein bisschen Stress mit dem Lehrer oder mit der Lehrerin, gilt für mich das auch? Kann ich nur sagen, das gilt für dich? Das gilt für dich. Oder ihr lieben Lehrer, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Ich habe mich mal versucht, in eure Lage zu versetzen. Und ich habe im Ältestenkreis auch mit einer Lehrerin zu tun. Dann ist es mal ganz interessant, so ein bisschen was da Genaueres zu hören. Ihr kommt aus einer Schule, aus einem Schuljahr, wechselt das nächste Schuljahr. Und dann habt ihr es vielleicht mit anderen Kindern zu tun. Vielleicht habt ihr es mit den gleichen Kindern zu tun. Vielleicht gab es Schwierigkeiten in der Klasse, mit dem einen oder anderen zurechtzukommen. Ich meine, heutzutage ist das ja alles mit den Regeln, mit den Maßregeln, wie weit man gehen kann, auch so sehr schwierig geworden. Vielleicht denkt ihr, Mensch, jetzt komme ich da wieder in die Klasse und die sind vielleicht die gleichen Probleme, die ich vorher hatte. Das sind die gleichen Kinder. Oder wenn ihr Arbeiten korrigiert, dann kann ich mir, muss ich immer sagen, Respekt, wenn man dann die Neutralität bewahren kann. Dann hast du die Arbeit von einem Kind, bewertest das und was weiß ich, das Kind ist dir vielleicht unsympathisch oder du magst es nicht oder du weißt, wie das Kind sich verhält oder was weiß ich. Dann die Neutralität zu bewahren und auch neutral zu bewerten, das sind ja alles Dinge, die, mit denen man zurechtkommen muss, wo man auch fair bleiben muss. Und auch dann gilt dieses Wort. Denn er hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Sie werden dich auf Händen tragen und du wirst dich nicht einmal an einem Stein verletzen. Also alles, was in irgendeiner Form an Unwegsamkeiten auch euch Lehrern begegnet, dürft ihr alles unter sein gutes Wort stellen. Er ist da. die Schwierigkeiten sind ja ganz unterschiedlich. Ich habe ja nun mal gesponnen und mal mir überlegt, was könnte euch so bewegen. Und das gilt. Und vor allem gilt jetzt das Nächste. Gott sagt in den Schlussversen des Psalms ganz konkret, und das ist, Lieben, das ist ganz wichtig, dass ihr das, dass uns das bewusst ist. Das geht mir ebenfalls immer so. Gott spricht, wenn, und jetzt setzt mal euren Namen ein, wenn Andreas zu mir ruft, antworte ich ihm. Wenn Andreas keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Bei mir findet Andreas die Hilfe, die er braucht. Ich gebe ihm ein erfülltes und langes Leben. Setzt euren Namen in diese Verse ein oder als Platzhalter, wo er steht oder auch sie steht. Und dann könnt ihr erleben, was Gott mit euch macht. In jede Situation hinein. Er wird euch begegnen, er wird euch helfen. Er ist da. Jeremy, Hassan, Daniel, Samantha, ich weiß nicht, wo die beiden jetzt gerade hingelaufen sind, aber das gilt für euer Leben, das gilt für unser aller Leben. Er ist für uns. Er ist für uns. Und natürlich gilt das, was da vorher stand. Er hat seinen Engel befohlen, dass uns nichts passiert. Und wenn Dinge schieflaufen, dann heißt das ja nicht, dass er da seine Finger weggenommen hat, sondern dann heißt das nur, wir müssen etwas lernen. Und dann gilt das in erster Linie im Anschluss. Wenn es zu Problemen kommt, ruf mich an und ich werde ihm antworten. Wenn ich keinen Ausweg mehr weiß, dann werde ich zu ihm kommen. Dann werde ich ihm antworten und ihm helfen. Bei mir findet er die Hilfe, die er braucht. Ich gebe ihm ein erfülltes und langes Leben. Das ist doch eine total scholle Verheißung. Wenn ich mich mit Gott abgebe, dann wird mir das prophezeit, ein erfülltes und langes Leben. Nichts wird mir fehlen. Es wird mir an nichts mangeln. Das finde ich total mutmachend. Und für jeden, der ihn in Anspruch nimmt, wird es eine liegt Segen drauf. Wir haben euch eben unter den Segen gestellt und das ist nochmal eine Bestätigung dessen. Wenn man von Gott so redet, dann ist das ja immer manchmal so ein bisschen nebulös, man kann das nicht so richtig greifen, was das eigentlich heißt. Aber Gott beschreibt sich ja selbst in seinem Wort. Und wenn wir jetzt den Psalm hier uns nochmal genauer angeguckt haben, erleben wir ja, wie Gott die Beziehung zu uns sucht. Wir haben ein Problem, wir haben eine Not, wir wissen, dass eine Verheißung über unserem Leben gilt und wenn wir ein Problem haben, können wir uns zu ihm wenden und er spricht. Das heißt also, er wünscht sich eine Beziehung zu uns, zu jedem von uns persönlich. Ich wollte euch, ich habe das vergessen noch zu erwähnen, nur um mal was vom Punkt Bewahrung zu erzählen, dass die Engel um mich gestellt sind am vergangenen Donnerstag. Ich fahre mit dem Fahrrad von zu Hause immer zum Bahnhof, um in den Bus zur Firma zu steigen. Und es war regnerisch, es war wirklich sehr bescheidenes Wetter und gleich zweimal wäre ich beinahe überfahren worden. An einer Kreuzung, wo ich täglich immer passiere, da kam einer entgegen, der wollte die Grünphase noch erwischen und fuhr direkt auf mich zu und ich konnte gerade noch so ausweichen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat mich gar nicht wahrgenommen, aber es war um Haaresbreite, ging das gerade noch gut. Und kurz bevor ich am Bahnhof ankomme, fast das gleiche nochmal. Kommt so ein Bus um die Ecke gefahren, schneidet mich und nimmt mir da die Vorfahrt. Ja, da kannst du schimpfen oder gestikulieren oder sonstige Mätzchen machen. Genützt hat es in dem Fall nichts. Und dann komme ich am Bahnhof an, fahre runter und merke nur, hey, da war Gottes Werken am Wirken. Er hat mich bewahrt, dass da nichts passiert ist. Und dann kann ich doch die totale Bestätigung von diesem Vers hier sehen. Denn Gott hat seine Engel ausgesandt, damit sie dich schützen, wohin du auch gehst. Das konnte ich im wahrsten Sinne des Wortes erleben. Also er ist da, er kümmert sich und er bewahrt. Und er ist an eurer Seite. Und ich glaube, er ist besonders dann nah, wenn wir das Gefühl haben, er ist nicht da. Gerade dann sollen wir uns zu ihm nahen, wenn es uns nicht gut geht. Und Da gibt es einen Menschen, eine Ägypterin, die vor ganz langer Zeit etwas erkannt hat. Steht auch in der Bibel, ganz am Anfang drin. Eine Frau namens Hagar, eine Sklavin. Und diese Sklavin, die hatte Stress mit ihrer Herrin, also mit der Dame, der sie gehörte. Und die jagt sie von sich, weil sie sich mit der Sklavin nicht mehr verstand. Und die Sklavin durfte natürlich sich nicht beschweren. Und diese Sklavin ist also völlig auf sich allein gestellt, total am Ende. Und diese Frau, die sagt auf einmal in der Wüste, hat sie eine Gottesbegegnung und sagt zu diesem Erlebnis: Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine Frau, die, sag ich mal, eine völlig unscheinbare Funktion hatte. Aber genau diese Frau hat sich Gott auserwählt, um sich an ihr zu verherrlichen, damit sie das als Zeugnis weitergibt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und das, ihr Lieben, gilt für jeden von uns. Ob wir nun einen wichtigen Job haben oder einen nicht so wichtigen, ob es uns gut geht oder schlecht, ob wir alt sind oder jung, krank oder gesund, es gilt grundsätzlich das, was hier steht. Wenn er zu mir ruft, antworte ich ihm. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Bei mir findet er die Hilfe, die er braucht. Ich gebe ihm ein erfülltes und langes Leben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Amen.